Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in der Predigtreihe durch den Römerbrief und kommen heute zu Kapitel 4. Ich lese uns Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Römer, Kapitel 4, die Verse 1 bis 8. Hört das Wort des Herrn. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach gefunden? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für diese Epistel, diesen Brief des Paulus an die Römer, der so voll von tiefer und auch schwerer Lehre ist. Und wir bitten, Herr, dass du uns das Verständnis aufschließt, dass wir dein Wort verstehen, dass wir die gesunde Lehre verstehen, dass wir es glauben und dass wir daraus auch die rechten Anwendungen für uns und unser Leben ziehen. Und so bitte ich, Herr, dass du uns hilfst zum Hören und dass du meinen Mund öffnest, damit ich deinen Ruhm verkündige. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Apostel Paulus hatte in den vorangehenden Kapiteln bewiesen, dass alle Menschen ohne Ausnahme unter Gottes Zorn stehen und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen ist. Denn der Maßstab, nach dem Gott uns richten wird, ist seine eigene Herrlichkeit, seine eigene Vollkommenheit. Und kein Mensch wird diesem Anspruch gerecht, denn die Menschen sind völlig verderbt. Und sie alle haben gesündigt und niemand von ihnen hat irgendeine Entschuldigung, sondern jeder Mund wird verstopft werden vor dem Richterstuhl Gottes. Und dann hatte Paulus den einzigen Weg aufgezeigt, auf dem Menschen gerettet werden können vor dem kommenden Zorn, auf dem sie dem kommenden Gericht entfliehen können. Nämlich sola fide, solus Christus, sola gratia, soli Deo gloria. Durch Glauben allein, an Christus allein, aus Gnade allein, zur Ehre Gottes allein. Gott hat seinen Sohn, Christus Jesus, gesandt, damit er Sühnung erwirkt für die Sünden der Seinen durch sein Blut. Und jeder, der an ihn glaubt, wird umsonst gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. In dem Moment, in dem ein Mensch an Jesus glaubt, wird er von Gott, dem höchsten Richter der ganzen Welt, sofort für gerecht erklärt. Alle Anklagen gegen ihn werden sofort und endgültig fallen gelassen und er wird gekleidet in die vollkommene Gerechtigkeit Gottes. Nicht aus irgendwelchen eigenen Werken, weil er sich irgendwie selbst verdient hätte, sondern allein durch den Glauben an Jesus. Und unsere eigenen Werke tun auch überhaupt gar nichts dazu. Diese großen, zentralen Lehren, die Lehre des Zornes und Gerichts Gottes über alle Gottlosigkeit der Menschen, die Lehre der völligen Verderbtheit der Menschen, ihrer völligen Unfähigkeit, aus sich heraus irgendetwas zu tun, was vor Gott bestehen könnte, was vor ihm annehmbar wäre, und die Lehre der Rechtfertigung von Sündern allein durch den Glauben an Christus und sein Blut. Diese Lehren, es sind gewaltige, fundamental wichtige Lehren, Grundpfeiler des christlichen Glaubens, und wir sollten sie alle verstehen. Und wir sollten sie alle kennen und wissen. Und in der letzten Predigt hat Paulus dann noch drei Anwendungen dieser Lehre der Rechtfertigung aus Glauben aufgezeigt, nämlich Demut, Einheit und Gehorsam. Wer verstanden hat, dass er allein durch den Glauben gerettet ist und nicht aufgrund eigener Werke, der hat nichts zu rühmen vor Gott, sondern muss sich demütigen und Gott allein alle Ehre geben. Wer verstanden hat, dass alle Menschen Sünder sind und alle gleich verdammt stehen vor Gott und alle gleich durch denselben Glauben an denselben Christus aus derselben Gnade gerechtfertigt werden, der kann und hat auch nichts zu rühmen in der Gemeinde, sondern der muss nach Einheit streben. Und wer verstanden hat, dass Gottes Gesetz gut und richtig ist und dass Christus das Gesetz für uns erfüllt hat und die Strafe des Gesetzes für uns getragen hat, der bestätigt das Gesetz und muss auch danach streben, es gehorsam zu befolgen. Die Lehre der Rechtfertigung aus Glauben, sie muss dafür sorgen, dass wir demütig sind, dass wir nach Einheit in der Gemeinde streben und dass wir gehorsam sind gegenüber Gottes Geboten. Und nachdem Paulus diesen schwierigen Grund gelegt hat, diese schwierigen Lehren erläutert hat und auch die Anwendungen daraus gezogen hat, dann beweist er nun anhand von Beispielen aus der Schrift, aus dem Tanach, dem Alten Testament, dass das, was er hier lehrt, keine neuartige Lehre ist, sondern schon immer galt. Und das allein sollte uns schon freuen, dass wir sehen, wie die Schrift eine Einheit bildet, dass da nicht, wie viele heute behaupten, irgendein Widerspruch wäre zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, sondern um seine neutestamentliche Lehre zu beweisen, greift Paulus zurück auf das Alte Testament und zeigt damit, dass dies keine neue Lehre ist, sondern dass sie schon immer so galt. Eine unveränderliche Wahrheit Gottes. Und Paulus beginnt mit seinen Beispielen aus dem Alten Testament bei Abraham. Vers 1. Was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach gefunden. Paulus bezeichnet Abraham als unseren Vorfahren. Die Elberfelder übersetzt unser Vorfahr dem Fleische nach. Dann wäre klar, dass Paulus hier zu den Juden redet, denn sie waren dem Fleische nach, also der natürlichen Abstammung nach, Kinder Abrahams. Und darauf auch sehr stolz. Wir hatten vor einigen Predigten gehört, dass die Juden lehrten, dass Abraham nicht zulassen würde, dass einer seiner Nachkommen nach Gehenna in die Hölle hinabsteigen würde. Auch Johannes der Täufer musste die Juden ermahnen, weil sie dachten, ihr Heil sei sicher, weil Abraham ihr Vater ist. Er sagt in Lukas 3, Vers 8, bringt nun der Buße würdige Früchte und beginnt nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Ja, die Juden sind dem Fleisch nach, Kinder Abrahams. Aber dieser Satzteil in unserem ersten Vers, dem Fleisch nach, er kann sich auch auf das Verb gefunden beziehen. Dann müsste man nur ein Komma verschieben in unserer Übersetzung und könnte übersetzen, was wollen wir denn sagen, hat Abraham, unser Vorfahr, dem Fleische nach gefunden. Die Bedeutung wäre dann, was hat Abraham durch seine eigene Kraft, durch seine eigenen Werke gefunden? Nun, beide Übersetzungen sind möglich und die stellt auch kein Problem dar, weil beide Alternativen theologisch korrekt sind. Abraham ist dem Fleisch nach der Vater der Juden. Und es ist auch durchaus wahrscheinlich, dass Paulus hier besonders zu den Juden spricht. Ich erkläre gleich noch, warum. Aber Abraham ist auch der geistliche Vater aller Gläubigen. Sowohl der Juden als auch der Nationen, wie Paulus später im Kapitel noch zeigen wird und wie er auch ganz deutlich schreibt in Galater 3 ab Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Somit richten sich diese Verse also nicht nur an die Juden, sondern natürlich auch an uns, an alle, die wir glauben und dadurch geistliche Kinder Abrahams sind. Was können wir also nun darüber sagen, was Abraham, der natürliche Vorfahr der Juden und der geistliche Vorfahr von uns allen, was hat Abraham gefunden? Also, wie war das bei ihm? Was hat er erlebt? Wie hat Gott an ihm gehandelt in Bezug auf seine Rechtfertigung? Denn darum geht es ja in unserem Abschnitt. Vers 2. Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. So wie Paulus den Satz formuliert, müssen wir schließen, dass er nun wieder auf einen Einwand eingeht, der gegen seine Lehre der Rechtfertigung allein durch Glauben erhoben werden könnte. Offenbar gab es Leute, die sagten, Abraham sei aus Werken gerechtfertigt worden. Wenn das stimmt, dann widerspricht die Lehre, die Paulus in den letzten Kapiteln dargelegt hat, nämlich, dass niemand aus Werken gerechtfertigt wird, sondern allein durch den Glauben, dann widerspricht diese Lehre des Paulus der Schrift und ist hinfällig. Und tatsächlich können wir der jüdischen Literatur entnehmen, dass die Juden genau das behaupteten. Die Juden lehrten tatsächlich, dass Abraham aus seinen Werken gerechtfertigt worden sei. Er habe das Gesetz vollkommen gehalten, noch bevor es gegeben war, denn als Abraham war, gab es das Gesetz noch nicht. Und man kann das an vielen Stellen in der jüdischen Literatur nachlesen. Ich nenne nur stellvertretend ein Beispiel, nämlich aus dem apokryphen Buch Gebet Manasses, das zwischen dem 2. Jahrhundert vor und dem 1. Jahrhundert nach Christus entstand, also ziemlich genau zu der Zeit Jesu und seiner Apostel. Und da heißt es in diesem Buch, in diesem Gebet Manasses: Du aber, Herr, du Gott der Gerechten, hast die Buße nicht verordnet den Gerechten, Abraham, Isaak und Jakob, die nicht an dir gesündigt haben. Die Juden lehrten also, dass ihr Vater Abraham keine Buße nötig hatte, weil er nicht an Gott gesündigt hatte, sondern das Gesetz, obwohl es noch gar nicht gegeben war, so vollkommen erfüllte, dass er aus sich selbst heraus, aus seinen eigenen Werken heraus, gerecht war vor Gott. Nun, und tatsächlich war Abraham ein besonderer Mann, besonders gottesfürchtig und ein besonderes Vorbild. Und tatsächlich hat er eine besondere Stellung. Er ist der Vater aller Gläubigen. Er wird in der Schrift Freund Gottes genannt. Und vor ein paar Predigten haben wir gehört, dass die Seelen der verstorbenen Gläubigen ruhten in Abrahams Schoß. Also Paulus greift hier tatsächlich das Paradebeispiel eines gottesfürchtigen Mannes heraus. Wenn er aber jetzt beweisen kann, dass selbst der Vater aller Gläubigen, dass dieses Vorbild Abraham nicht durch seine Werke, sondern durch Glauben gerechtfertigt werden musste, dann ist der Fall klar. Dann kann niemand aus seinen Werken gerechtfertigt werden, wenn selbst Abraham nicht aus seinen Werken gerechtfertigt werden kann. Johannes von Antiochia, der später den Beinamen Chrysostomos erhielt, schrieb hierzu vor über 1600 Jahren: Dass einer gerettet wird durch den Glauben, der keine Werke aufzuweisen hat, das ist nichts Absonderliches. Dass aber ein Mann, der durch seine Gesetzeswerke hervorstach, nicht von da aus, sondern durch den Glauben gerecht wurde, das war etwas Staunenswertes und setzte die Kraft des Glaubens ins hellste Licht. Ja, wenn selbst Abraham nicht gerechtfertigt war aus seinen Werken, der doch so viele gute Gesetzeswerke tat, ja, dann ist klar, dass wirklich nur der Glaube rechtfertigen kann. Paulus sagt nun also, wenn es stimmt, dass Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen. Genau das war der Punkt, den Paulus in den Versen zuvor aufgezeigt hatte, in Kapitel 3, Abvers 27. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Ja, wenn Abraham durch seine eigenen Werke gerechtfertigt worden ist, dann hat er etwas zum Rühmen. Aber Paulus hat ja bereits aufgezeigt, dass das nicht möglich ist, sondern wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und deswegen schließt Paulus diesen Gedanken auch sofort aus. Noch einmal Vers 2, denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Und diese Formulierung kann etwas verwirrend wirken, so als wolle Paulus sagen, dass Abraham tatsächlich aus Werken gerechtfertigt worden sei und deshalb auch etwas zum Rühmen hatte, aber halt nur vor den Menschen, nicht vor Gott. Aber doch, das ist nicht das, was Paulus meint. Paulus spricht hier sehr verkürzt. Er meint es etwa so, wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen. Aber nicht vor Gott. Bei Gott läuft das nicht so. Gott lässt nicht zu, dass sich irgendjemand seiner Werke rühmen kann. Abraham kann also gerade nicht aus Werken gerechtfertigt worden sein, weil das vor Gott so nicht funktioniert. Gott wird nicht zulassen, dass sich irgendjemand seiner Werke rühmt. Gut, das kann Paulus jetzt so behaupten, aber wie will er das beweisen? Das gilt es ja gerade zu beweisen. Nun natürlich mit der Schrift. Vers 3, denn was sagt die Schrift? Seht ihr, dass auch Paulus immer argumentiert mit Gottes Wort, mit dem Alten Testament, das war damals das, was als Schrift vorlag. Das Neue Testament wurde ja gerade erst geschrieben. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Paulus zitiert hier aus Genesis 15. Ich lese uns die Stelle einmal im Zusammenhang vor. Genesis 15, Abvers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Herrn zu Abram in einem Gesicht so. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir ein Schild. Dein Lohn ist sehr groß. Da sagte Abram, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja doch kinderlos dahin. Und Erbe meines Hauses, das wird Eliezer von Damaskus. Und Abram sagte, siehe, mir hast du keinen Nachkommen gegeben. Und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgeht, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn, und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Gott und Gottes Verheißung, dass er ihm einen leiblichen Sohn schenken werde und seine Nachkommen so zahlreich machen werde wie die Sterne am Himmel. Und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. Das Wort anrechnen oder zurechnen ist für das ganze vierte Kapitel von entscheidender Bedeutung. Es kommt in diesem Kapitel so ungefähr 10-mal vor. Es bedeutet, dass man so angesehen wird, so behandelt wird, als hätte man etwas getan, was man gar nicht selbst getan hat. Als würde man etwas besitzen, was man gar nicht selbst besitzt. Etwas Fremdes wird einem zugerechnet. Ein Beispiel aus dem Alltag. An Baustellen hängt häufig ein Schild mit folgender Aufschrift. Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Gemeint ist damit, dass wenn dein Kind auf die Baustelle läuft und irgendetwas beschädigt, dann musst du dafür haften, du musst für den Schaden aufkommen, obwohl du selbst gar nichts getan hast. Das Verhalten deines Kindes wird dir zugerechnet. Du wirst so behandelt, als hättest du selbst den Schaden verursacht und deshalb musst du auch für den Schaden aufkommen. Nun, die Eltern können ganz beruhigt sein, denn dieses Baustellenschild ist rechtlicher Unfug. Eltern haften nicht für ihre Kinder, auch wenn das auf dem Schild steht, sondern tatsächlich nur für eigenes Verhalten, also wenn man zum Beispiel seine Aufsichtspflicht verletzt hat. Aber dieses Konstrukt der Zurechnung gibt es tatsächlich auch im deutschen Recht. Diese Zurechnung, man nennt sie auch Imputation, von lateinisch imputatio. Nun zurück zu Abraham. Sein Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham empfing also etwas. Er wurde behandelt, als hätte er etwas getan, als besitze er etwas, was er eigentlich gar nicht besaß, nämlich Gerechtigkeit. Und zwar die vollkommene Gerechtigkeit Gottes, diese vollkommene Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt in seinem Gericht. Es ist so, als wenn du auf deinem Bankkonto ein großes Minus hast. So viele Schulden, dass du sie nie zurückzahlen könntest. Und dann plötzlich überweist jemand von seinem Bankkonto einen Betrag auf dein Konto, der nicht nur deine Schulden ausgleicht, sondern dich zum reichsten Menschen der Welt macht. So hat Gott die Gerechtigkeit Christi genommen und sie Abrahams Konto gutgeschrieben, sie auf Abraham übertragen, sie ihm zugerechnet. Es gehörte nicht Abraham. Er war pleite, da war nichts auf seinem Konto außer Schulden. Aber Gott überträgt seinen Reichtum, den Reichtum seiner Gnade, die Herrlichkeit, die Gerechtigkeit Christi auf Abraham, sodass Abrahams Konto jetzt übervoll ist. Ein schönes Beispiel dafür findet sich in der Schrift selbst bei Paulus im Philemonbrief. Philemon war ein Christ, der einen Sklaven hatte. Und dieser Sklave, Onesimus, er wollte kein Sklave sein und er ist entlaufen und ist nach Rom geflüchtet. Und dort traf er durch Gottes Vorsehung im Gefängnis, im Hausarrest auf Paulus. Und der bekehrte sich unter dem Dienst von Paulus. Und Paulus sandte ihn zurück. Du bist Christ, du musst Buße tun für deine Sünden, geh zurück zu deinem Herrn. Aber er gab ihm auch einen Brief mit, den Philemonbrief. Und in diesem Brief sagt er zu Philemon, wenn Onesimus, dein Sklave, dir noch irgendetwas schuldig ist, ich werde es bezahlen, rechne es mir zu. Ja, so ist das. Wir sind etwas schuldig, aber der Herr sagt, ich werde alles bezahlen. Und diese Gerechtigkeit, sie wurde Abraham zugerechnet, und uns allen, sie wurde Abraham zugerechnet, weil er Gott glaubte. Achtung, Abraham hatte keine Werke, die ihn gerecht machten vor Gott. Auch der Glaube Abrahams selbst machte ihn nicht gerecht vor Gott. Der Glaube an sich ist kein Werk, das uns gerecht macht vor Gott. Niemand hat eigene Gerechtigkeit, nur weil er glaubt. Vielmehr ist der Glaube nur ein Mittel. Er ist der Grund dafür, dass Gott uns eine fremde Gerechtigkeit zurechnet. Dass Gott uns so ansieht, so behandelt, als wären wir gerecht, obwohl wir es aus uns heraus gar nicht sind. Der Glaube macht uns also an sich nicht gerecht, sondern der Glaube ist der Grund, weshalb Gott uns gerecht spricht. Luther nennt das Justitium alienum extra nos, eine fremde Gerechtigkeit außerhalb von uns, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die Gerechtigkeit des Herrn Jesus, wie wir in den letzten Predigten gehört hatten. Und zwar seine aktive Gerechtigkeit, weil er sündlos war und alle Gebote vollkommen erfüllte, und seine passive Gerechtigkeit, weil er gehorsam starb am Kreuz für die Sünden der Welt und die Strafe trug. Diese Gerechtigkeit wird Abraham zugerechnet, weil er glaubt. Aber Gott rechnet Abraham die Gerechtigkeit nicht allein deshalb zu, weil er glaubte, dass Gott ihm einen Sohn schenken und ihn mehren würde, wie wir es gerade gelesen haben in Genesis 15. Das reicht nicht, dass man einfach irgendeiner Verheißung Gottes glaubt, damit man gerecht wird vor Gott, damit einem die Gerechtigkeit zugerechnet wird. Nein, auch Abraham musste darüber hinaus glauben, dass Gott ihn erlösen würde. Dass er aus diesen Nachkommen, die er Abraham schenken würde, dass daraus auch der Messias hervorgehen würde, der Sühnung bewirken würde, auch für Abrahams Sünden. Ja, er musste glauben an den verheißenen Messias. Und das tat er auch. Nun, das geht aus unserer Schriftstelle in Genesis 15 vielleicht nicht so deutlich hervor, aber Jesus selbst berichtet uns davon. Wir lesen in Johannes 8, wie Jesus spricht ab Vers 56, Abraham, euer Vater, jubelte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Abraham wurde das Evangelium verkündigt. Er sah den Tag des Messias, er sah Jesus, seinen Erlöser, und er freute sich über das kommende Heil, über den kommenden Retter. Er hatte verstanden, weil er verstanden hatte, dass nur dort sein Heil, seine Rechtfertigung lag. Und das ist immer erforderlich, um gerechtfertigt zu werden durch Glauben, dass ich nicht irgendetwas nur glaube, sondern dass ich glaube an Christus, den Messias, das Lamm Gottes, das meine Sünden wegträgt. Und das tat Abraham. Und nur am Rande, diese Stelle aus Johannes 8 ist auch eine der Stellen, an denen Jesus eindeutig bezeugt, dass er Gott ist. Denn ehe Abraham war, ego eimi, ich bin, der Gottesname. Bevor Abraham war, 2000 Jahre vor Jesu Geburt, ist Jesus. Jesus ist ewig, er ist Yahweh, der Ich Bin. Und die Juden verstanden ganz genau, dass Jesus das sagte. Denn sie heben Steine auf, um ihn zu steinigen für diese vermeintliche Gotteslästerung, dass er sich Gott gleich macht. So, und nun nennt Paulus in unserem Text das nächste Argument, Vers 4. Dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Paulus nennt hier erst einmal ein allgemeines Prinzip. Wer Werke tut, wer etwas arbeitet, der bekommt dafür einen Lohn. Und er hat einen Anspruch auf diesen Lohn, denn er hat ja dafür gearbeitet. Er hat eine Leistung erbracht und kann nun verlangen, dass der andere ihm als Gegenleistung den entsprechenden Lohn gibt. Das ist uns allen aus dem Alltag bekannt. Wenn du einen Maler beauftragst, deine Wohnung zu streichen, dann kann er, wenn er die Wohnung gestrichen hat, den Lohn von dir verlangen. Und du bist ihm diesen Lohn schuldig. Du musst ihn bezahlen für die Arbeit, die er getan hat, für sein Werk. Und wenn du das nicht tust, kann der Maler dich vor Gericht verklagen und das Gericht wird dich dazu verurteilen, ihm den Lohn zu zahlen, weil er ihm zusteht, weil er einen Anspruch darauf hat, weil er ihn sich verdient hat durch seine Arbeit, weil du schuldig bist, ihm den Lohn zu zahlen. Und genauso wäre das bei Gott. Wenn jemand aus Werken gerecht wäre vor Gott, dann wäre Gott verpflichtet, dann wäre Gott schuldig, ihm den Lohn zu geben, der ihm zusteht, den er sich verdient hat, den er sich erarbeitet hat durch seine Werke. Aber dann wäre es keine Gnade mehr. Denn Gnade ist per Definitionem etwas, worauf man keinen Anspruch hat, was man sich nicht verdient hat. Paulus hatte das bereits geschrieben in Kapitel 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt unter Mangel der Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Gnade und Werke aber schließen sich gegenseitig aus. Entweder hast du Werke getan, dann hast du einen Anspruch auf den Lohn, oder du empfängst den Lohn unverdient aus Gnade. Wenn dein Maler den ganzen Tag deine Wohnung gestrichen hat und du sagst dann am Abend zu ihm, ach, ich bin heute so gnädig, ich möchte dir ein völlig unverdientes Geschenk machen. Aus purer Großzügigkeit heraus gebe ich dir diese 500 Euro und keine Sorge, du kannst sie ruhig annehmen. Ich erwarte nichts von dir, du musst nichts dafür tun, ich gebe sie dir einfach umsonst. Was würde der Maler wohl von euch denken? Er hat den ganzen Tag für dich geschuftet und du tust jetzt so, als hätte er sich seinen Lohn nicht verdient, sondern aus reiner Großzügigkeit schenkst du ihm etwas? Nein, du bist schuldig, ihm seinen Lohn zu geben. Aber sollte das bei Gott so sein? Sollte es möglich sein, dass ein Mensch, ein Sünder, vor Gott steht und fordert: Gib mir meinen verdienten Lohn, denn du, Gott, bist schuldig, ihn mir zu geben. Lass mich ein in den Himmel, denn ich habe ihn mir verdient. Also gib mir, was mir zusteht. Sollte Gott verpflichtet sein gegenüber einem Menschen? Sollte Gott ein Schuldner sein von Menschen? Selbstverständlich nicht. Niemand kann irgendetwas einfordern von Gott. Stattdessen ist es bei Gott so, Vers 5. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist der logische Umkehrschluss aus dem eben Gesagten. Gott wird niemals ein Schuldner von Menschen sein. Jeder, der sich daher auf seine Werke verlässt, der Werke tut, um sich dadurch die Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen, wird keine Gerechtigkeit erlangen. Gott wird kein Schuldner von ihm werden, denn wir sind alle unter der Sünde und aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch gerechtfertigt werden, wie Paulus zuvor gezeigt hatte. Nun, Paulus will hier natürlich nicht sagen, dass man überhaupt keine guten Werke tun dürfe. Im Gegenteil, hatte er ja vorher gezeigt, dass wir das Gesetz bestätigen. Wir sollen gute Werke tun, aber wir dürfen nicht meinen, dass wir durch unsere Werke gerecht würden vor Gott. Dem dagegen, der nicht Werke tut, der sich nicht auf seine Werke verlässt, um sich seine eigene Gerechtigkeit zu erarbeiten, sondern der glaubt, dem wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Du musst dich entscheiden. Du kannst nur einen Weg gehen. Entweder versuchst du, durch deine eigenen Werke gerecht zu werden, oder du verwirfst alle deine eigenen Werke, alle deine eigenen Gerechtigkeiten und verlässt dich ganz allein auf den Glauben, auf die Gnade Gottes, verlässt dich allein auf den, der die Gottlosen rechtfertigt. Umsonst, aus Gnade, ohne das Hinzutun eigener Werke. Hier steht, dass Gott die Gottlosen rechtfertigt. Jeder, der von Gott gerechtfertigt wird, ist in dem Moment seiner Rechtfertigung ein Gottloser. Gott rechtfertigt nur Gottlose. Gott rechtfertigt niemanden, der sich für gerecht und gut hält, sondern er rechtfertigt die Gottlosen, die, die nicht an ihn geglaubt haben, die nichts getan haben, was Gott wohlgefällig war, die völlig verderbt waren, tot waren in ihren Sünden, auf denen der Zorn Gottes war wegen ihrer Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Und in dem einen Moment stehen wir vor Gott als elende, gottlose Sünder, deren Gerechtigkeiten vor ihm sind wie ein beflecktes Kleid, die verdammt sind vor ihm, auf dem sein Zorn ist. Und in dem nächsten Moment, in dem Gott uns Glauben schenkt, in exakt diesem Moment rechtfertigt er uns Gottlose und kleidet uns in Gottes Gerechtigkeit, für die sein geliebter Sohn sein Blut vergießen musste. Welch ein Wunder der Gnade Gottes, in dem einen Moment ein Gottloser, der unter Gottes Zorn steht, und im nächsten Moment gekleidet in Christi Gerechtigkeit. Ich musste dabei an das Gleichnis Jesu vom verlorenen Sohn denken, über das wir vor kurzem eine Predigt gehört haben. Nachdem der Sohn so tief gesunken war, dass er den Fraß der Schweine fressen wollte, da besann er sich endlich. Und dann heißt es in Lukas 15, Abvers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. In dem Moment, in dem der Sohn Buße tut, umkehrt zum Vater, ihm seine Sünden bekennt, in dem Moment ruft der Vater seinen Sklaven zu: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an. Der Vater antwortet nicht mal seinem Sohn, sondern will ihn sofort, so schnell es nur geht, gekleidet sehen in das beste Gewand. So ist es auch mit unserem himmlischen Vater. In dem Moment, in dem wir Buße tun, in dem er uns Glauben schenkt, in dem er uns annimmt als seine Kinder, nimmt er uns sofort unsere von der Sünde befleckten Kleider ab und kleidet uns sofort in das beste Gewand, nämlich in die Gerechtigkeit seines Sohnes. Und das hatte auch Abraham nötig, denn auch Abraham war ein Gottloser, bevor Gott ihn zum Glauben berief. Wir lesen davon in Josua Kapitel 24, ab Vers 2. Und Josua sprach zu dem ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels: Jenseits des Stroms haben eure Väter vor Zeiten gewohnt, und zwar Terach, der Vater Abrahams und der Vater Nahors, und sie dienten anderen Göttern. Abraham lebte in Ur, in der Stadt der Chaldäer, und er diente dort den Göttern der Chaldäer, vermutlich vor allem dem Mondgott Nana. Und dann heißt es weiter: Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stroms und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen, und ich mehrte seine Nachkommen und gab ihm Isaak. Abraham war ein Gottloser. Er glaubte nicht an Yahweh, den einen wahren Gott. Aber Yahweh erbarmte sich über Abraham und führte ihn heraus aus der Stadt der Götzendiener und dem Land der Gottlosen. Auch das war reine Gnade. Abraham hatte nichts getan, weshalb Gott sich ihn ausgesucht hätte. Er hatte keine Gerechtigkeit, keine guten Werke. Er war ein Gottloser, wie alle Menschen. Jonathan Edwards schrieb hierzu vor ca. 300 Jahren, dass Gott beim Akt der Rechtfertigung auf nichts in dem Gerechtfertigten achtet. Weder auf Frömmigkeit noch auf irgendetwas Gutes in ihm, sondern dass er ihn unmittelbar vor diesem Akt nur als gottloses Geschöpf ansieht. Sodass die Frömmigkeit in dem zu rechtfertigen seiner Rechtfertigung nicht so vorausgeht, dass sie der Grund für sie ist. Es gibt keinen Grund, magst du noch so fromm wirken, es gibt keinen Grund, warum Gott dich rechtfertigen würde, kein Grund in dir, du bist vor ihm ein Gottloser, bis zu dem Moment, in dem er dich rechtfertigt. Da ist nichts in uns, das Gott veranlassen würde, uns zu rechtfertigen. Es ist allein Gottes Vorsatz, sich zu erbarmen über Gottlose. Aber hier wollen wir einen kurzen Exkurs einschieben, denn es gibt eine andere Epistel, einen anderen Brief im Neuen Testament, der dem, was Paulus hier schreibt, zu widersprechen scheint, nämlich der Brief des Jakobus. Ich bin darauf schon kurz in der letzten Predigt eingegangen, aber ich will es hier noch einmal tun. Paulus lehrt also, dass Abraham durch Glauben gerechtfertigt wurde und nicht aus Werken. Was schreibt Jakobus? Jakobus 2, Abvers 14. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, hat aber keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Weiter Vers 20. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und der Glaube aus den Werken vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, welche sagt: Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Jakobus zitiert also die gleiche Stelle aus Genesis 15 wie Paulus. Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber Jakobus zieht daraus scheinbar ganz andere Schlüsse. Während Paulus sagt, Abraham sei durch Glauben nicht aus Werken gerechtfertigt worden, sagt Jakobus, dass er aus Werken gerechtfertigt wurde und nicht aus Glauben allein. Das klingt nach einem klaren Widerspruch. Und tatsächlich haben diese beiden Stellen schon für viel Verwirrung gesorgt. Bibelkritische Theologen behaupten, Jakobus hätte das geschrieben, um die Fehler von Paulus zu korrigieren. Oder Paulus hätte das geschrieben, um die Fehler von Jakobus zu korrigieren, je nachdem, welchen Brief sie für älter halten. Auch in der Reformationszeit waren diese beiden Bibelstellen Gegenstand heftigster Debatten. Luther und die Reformatoren beriefen sich für das Prinzip sola fide, dieses Grundprinzip der Reformation, allein aus Glauben, vor allem auf Paulus und auf den Römerbrief. Und die römisch-katholische Kirche berief sich hingegen auf Jakobus, um die Reformatoren zu widerlegen und zu belegen, dass Werke sehr wohl erforderlich seien. Ja, tatsächlich wurde Luther diese Stelle aus Jakobus von den Papisten so sehr unter die Nase gerieben, dass er sich dazu hinreißen ließ, den Jakobusbrief die strohene Epistel zu nennen, also einen Brief ohne Wert, den er am liebsten aus dem Kanon der Schrift entfernt hätte. Luther hat das später widerrufen, Er hat darüber Buße getan. Aber wir können uns vielleicht vorstellen, wie schwierig und wie umkämpft das Verständnis dieser beiden scheinbar widersprüchlichen Bibelstellen war. Nun, die Auflösung ist eigentlich gar nicht so schwer. Wie wir schon letztes Mal gesehen haben, Jakobus geht es nicht darum, ob der Glaube einen rettet, sondern um die Frage, wie rettender Glaube aussieht. Was ist denn rettender Glaube? Er schreibt in Vers 17 nämlich, so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke, es gibt ihn nämlich nicht, und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Und dann Vers 26, denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Darum geht es, Jakobus. Zu zeigen, dass es nicht reicht, zu sagen, man habe Glauben. Dass es nicht reicht, dass man sagt, man glaubt, es gebe Gott. Das glauben auch die Dämonen. Nein, wenn das alles ist, dann ist dein Glaube tot und rettet niemanden. Sondern es muss ein wahrer, lebendiger Glaube sein, damit er dich retten kann. Und ob dein Glaube echt und lebendig ist oder unecht und tot, zeigt sich daran, ob er Werke hervorbringt. Denn jeder wahre, lebendige, rettende Glaube wird Werke hervorbringen. Aber es sind nicht die Werke, die einen retten, es ist der Glaube, aber die Werke beweisen, dass dein Glaube ein rettender Glaube ist. Und so erklärt sich auch, was Jakobus schreibt in Vers 21, ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Und diese Geschichte, die Jakobus hier nennt, lesen wir in Genesis 22. Aber dass Gott Abraham seinen Glauben zur Gerechtigkeit rechnete, lesen wir bereits vorher in Genesis 15. Also zuerst hat Gott seinen Glauben zur Gerechtigkeit gerechnet und erst deutlich später war Abraham bereit, seinen Sohn zu opfern. Ja, Gott kennt das Herz. Er wusste bereits in Genesis 15, dass Abrahams Glaube lebendig war. Und deshalb rechnete er ihm auch schon in Genesis 15 den Glauben zur Gerechtigkeit. Aber sichtbar bewiesen hat Abraham seinen lebendigen Glauben erst in Genesis 22, als er bereit war, Isaak zu opfern. Da wurde sein Glaube, den er schon vorher hatte, durch den er schon vorher gerechtfertigt wurde, da hat sich dieser Glaube durch die Werke, die er hervorbrachte, als echter, lebendiger Glaube erwiesen. Da wurden durch die Werke der Glaube vollendet. Wir sehen also, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Paulus und Jakobus. Gottes Wort ist immer widerspruchfrei. Wenn wir meinen, einen Widerspruch entdeckt zu haben, dann liegt das nicht an Gottes Wort, sondern an unserer eigenen Begrenztheit, Gottes Wort zu verstehen. Damit ist der kleine Exkurs zu Ende und wir schauen, was Paulus weiterschreibt. Nun ruft er nämlich nach Abraham einen weiteren Zeugen aus dem Alten Testament auf. Nach dem Stammvater Abraham zitiert er nun den großen König der Israeliten, den Propheten David, den Mann nach dem Herzen Gottes. Das heißt, wenn schon der Vater des Glaubens, der Freund Gottes Abraham, wenn schon er nicht durch seine Werke gerechtfertigt werden konnte, und wenn jetzt auch David, der Mann nach dem Herzen Gottes, wenn er jetzt auch nicht durch seine Werke gerechtfertigt werden kann, dann ist der Fall wirklich klar, wer soll dann noch gerechtfertigt werden können durch Werke. Vers 6, wie auch David die Seligpreisung des Menschen ausspricht, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Also auch David preist den Menschen selig, das heißt, spricht ihm Rettung und Heil zu, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet. Hier haben wir wieder das Wort zurechnet. Also auch David bestätigt, dass der selig ist, dass der gerettet ist, der ohne Werke eine fremde, nämlich Christi Gerechtigkeit, zugerechnet bekommt. Wo sagt David das denn? Vers 7. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind, glückselig der Mann, dem der Herr Sünde nicht zurechnet. Paulus zitiert hier die ersten Worte Davids aus Psalm 32. Aber wie kommt Paulus dazu, dass David hier die Seligpreisung des Menschen ausspräche, dem Gott Gerechtigkeit ohne Werke zurechnet? Hier steht doch gar nichts von Gerechtigkeit ohne Werke, oder? Doch, zwar nicht explizit, aber implizit. Denn David schreibt gerade nicht glückselig die, deren Werke sie rechtfertigen. Im Gegenteil stellt David klar, dass unsere Werke uns nur verdammen können und dass sie uns vergeben werden müssen. Denn unsere Werke sind Gesetzlosigkeiten und Sünde und glückselig, wen Gott nicht richtet nach diesen Werken, sondern wem er sie vergibt, wem er sie bedeckt, wem er sie nicht zurechnet. Hier ist wieder das Wort zurechnen. Glückselig sind also die, denen Gott ihre Sünden nicht zurechnet, die Gott also so ansieht, so behandelt, als hätten sie nicht gesündigt. Und wenn unsere Werke uns nicht retten können, weil es doch nur Gottlosigkeiten und Sünden sind, und wenn sie uns nicht glückselig machen können, ja, wenn sie uns vielmehr vergeben werden müssen, dann folgt daraus, dass wir nicht aus unseren Werken gerechtfertigt werden können, sondern dass wir etwas anderes als unsere Werke brauchen, um vor Gott gerecht zu sein. Wir brauchen eine andere Gerechtigkeit, die nicht aus unseren Werken kommt. Unsere Werke müssen zugedeckt und vergeben werden. Die Gerechtigkeit muss woanders herkommen. Eine Justitium alienum extra nos, eine fremde Gerechtigkeit außerhalb von uns. Die Gerechtigkeit, die Christus uns erworben hat. Und diese können wir nur durch Glauben empfangen, nicht durch Werke, wie Paulus bereits gezeigt hatte. Ihr seht also, damit wir glückselig, damit wir gerettet sind, muss uns etwas nicht zugerechnet werden, nämlich unsere Sünden. Gott darf unsere Sünden nicht ansehen. Und etwas anderes muss uns zugerechnet werden, nämlich die Gerechtigkeit Gottes. Er muss uns ansehen, in Christi Gerechtigkeit gekleidet. In der Theologie kennen wir drei Zurechnungen. Zuerst wurde allen Menschen die Sünde unseres Vaters Adam zugerechnet. Wir sind alle gefallen in Adam und durch die Sünde Adams ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen. Zweitens wurden dann die Sünden aller Erwählten Christus zugerechnet, als er für uns zum Fluch wurde und für unsere Schuld litt und starb am Kreuz. Das ist die zweite Zurechnung. Und die dritte Zurechnung, ja nun wird die vollkommene Gerechtigkeit Christi all denen zugerechnet, die glauben. Also Christus musste so behandelt werden, als hätte er all unsere Sünden begangen, damit wir so behandelt werden, als hätten wir niemals gesündigt, sondern wären so gerecht wie Christus. Dass unsere Sünden Christus zugerechnet werden und Christi Gerechtigkeit uns zugerechnet wird, nennt man in der Theologie den wunderbaren Tausch. Oder wie Luther es zuerst nannte, den fröhlichen Wechsel. Also tatsächlich, auch David bestätigt die Rechtfertigung durch Glauben. Damit hat Paulus bewiesen, dass er keine neuartige Lehre vertritt, die im Widerspruch zum Alten Testament stünde, sondern im Gegenteil, dass dies schon immer der einzige Weg war, auf dem Gottlose gerechtfertigt wurden, auf dem Abraham gerechtfertigt wurde und David gerechtfertigt wurde, indem sie Gott glaubten, indem sie glaubten an den Messias und indem Gott ihnen diesen Glauben zur Gerechtigkeit rechnete. Und wir können uns freuen über die völlige Einheit der ganzen Schrift, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments. Da ist kein Widerspruch, ganz im Gegenteil, es bestätigt sich alles. Jeder, der jemals gerettet wurde, sei es vor Christus oder nach Christus, jeder, der jemals gerechtfertigt wurde, er wurde gerechtfertigt, nicht aus Werken, sondern weil er glaubte an Christus. Vielleicht hatte er nicht die volle Erkenntnis von Christus, vielleicht kannte er nicht seinen Namen, aber er glaubte, wie schon das erste Buch der Schrift Hiob uns sagt, er musste glauben, dass sein Erlöser lebt. Seht ihr, wie groß die Gnade Christi ist, die sich erstreckt durch alle Zeiten auf alle Menschen. Es ist außerordentlich wichtig, dass wir diese Lehre der Rechtfertigung durch Glauben verstehen. R.C. Sproul fasst es so zusammen. Wenn wir vor Gott stehen, weiß er alles, was wir jemals getan haben. Jeden bösen Gedanken, jede böse Tat. Wenn er uns von Natur aus ansieht, sieht er nur befleckte Kleider. aber so sieht er uns nicht an. Er sieht uns an und sieht Christus. Er sieht die Bedeckung durch die Gerechtigkeit Christi, den Mantel der Gerechtigkeit. Deshalb sagt das Neue Testament, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist. Die einzige Gerechtigkeit, die wir besitzen, ist die Gerechtigkeit Christi, und wir besitzen sie durch Übertragung, durch Anrechnung, durch Zurechnung. Ich sage meinen Freunden in der theologischen Welt, wenn sie über die Zurechnung verhandeln, verschenken sie alles. Sie ist der Grundpfeiler, auf dem sola fide steht und fällt. Und sola fide ist der Grundpfeiler, auf dem das Evangelium steht und fällt. Und das Evangelium ist der Grundpfeiler, auf dem die Kirche steht und fällt. Ganz Ähnliches haben wir auch schon von den Reformatoren gehört gehabt, vor einigen Predigten. Nun, wir wollen diese Lehre verstehen. Wir wollen sogar fähig sein, sie zu verteidigen. Aber wir wollen sie nicht nur verstandesmäßig begreifen, sondern, wie Paulus bereits aufgezeigt hatte, sie soll uns dazu führen, dass wir demütig werden, dass wir untereinander Einheit haben und dass wir das Gesetz bestätigen. Denn Jesus spricht zu einigen Juden in Johannes 8, Vers 39, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Wir wollen uns also als wahre Kinder Abrahams erweisen, indem wir den Glauben Abrahams haben, indem wir glauben an den Christus und uns über sein Heil freuen und indem wir die Werke Abrahams tun, der sogar bereit war, seinen Sohn zu opfern, damit unser Glaube nicht etwa tot sei, sondern sich als lebendig, als rettend erweise und durch unsere Werke vollendet wird. Damit nicht nur Gott unseren Glauben sieht, sondern auch jeder, auch die Menschen sehen können, dass wir wahren Glauben haben. Und zum Schluss, lass uns noch auf den schauen, der es durch sein sinnloses Leben und sein gehorsames Sterben überhaupt erst ermöglicht hat, dass uns durch Glauben die Gerechtigkeit Gottes zugerechnet werden kann. Paulus schreibt in Galater 3, ab Vers 6, ebenso wie Abraham Gott glaubte und es ihm zur Gerechtigkeit gerechnet wurde, erkennt daraus, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Und weiter ab Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen kam, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Wir können nur deshalb Abrahams Söhne sein. Wir können nur deshalb aus Glauben gerechtfertigt werden, weil Christus uns von dem Fluch und der Strafe und der Verdammnis des Gesetzes, die wegen unserer eigenen Werke auf uns waren, losgekauft hat, indem er selbst diesen Fluch getragen hat, selbst zum Fluch wurde, als er am Holz hing. Nur deshalb wird uns nun der Segen Abrahams, die Rechtfertigung aus Glauben in Christus Jesus zuteil. Deswegen lasst uns unserem Herrn Jesus Christus danken für die Sühnung, die er bewirkt hat in seinem Blut, dass ihm unsere Sünden zugerechnet wurden und für seine Gerechtigkeit, die uns nun zugerechnet wird, sodass all unsere Sünden bedeckt sind, dass Gott sie nicht mehr sieht und wir vollkommen gerecht sind, so wie der Herr Jesus Christus selbst. Und dies alles aus Gnade allein, durch Glauben allein, an Christus allein. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.